FAZ
Digitech. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Hier im Studio sitzen Carsten Knop, unser Chefredakteur für Digitales. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Und zu Gast haben wir heute Marco Detweiler, der gerade aus Berlin kommt, von der größten und von der bedeutendsten Consumer-Elektronik-Messe der Welt, der IFA, und der uns hier erzählen wird, was es dort eigentlich zu sehen gibt, welche Highlights dort zu sehen waren und auch, dass es ja toll ist, dass es in Deutschland weiterhin so eine Veranstaltung gibt, denn manche andere Technikmesse, Tech-Veranstaltungen gibt es schon gar nicht mehr, hinter anderen hängt ein Fragezeichen. Deswegen, Marco, was waren deine Eindrücke?
Also die IFA ist nach wie vor für mich meine Lieblingsmesse und sie wird auch nicht kleiner. Sie ist gut besucht und sie ist meines Erachtens auch irgendwie bedeutender als die CES in Las Vegas, auch weil sie in Deutschland ist und weil es einfacher ist, die einzelnen Stände zu besuchen. Und ich freue mich jedes Jahr und die Hersteller tun auch viel dafür, neue Produkte zu zeigen.
Was ist denn das, wenn du jetzt die zwei, drei spannendsten Sachen sagen müsstest, die du gesehen hast dieses Jahr?
Ist eigentlich zu wenig, weil ich sowohl braune Ware und weiße Ware mache. Also weiße Ware ist quasi Küche und braune Ware sind auch Fernseher und Audiogeschichten. Ich freue mich immer auf die weiße Ware. Irgendwelche neuen Geräte für die Küche. Von Miele gibt es jetzt eine Dunstabzugshaube, die Düfte entsendet. Es gibt einen Thermomix-Killer, wenn man so will, von Bosch. Der könnte ziemlich gut werden. Es gibt tolle Staubsauger.
Was heißt Thermomix-Killer?
Naja, sagen wir mal, eine sehr gute Alternative zum Thermomix mit den gleichen Funktionen. Nette Features wie, der hält die Temperatur bis aufs Grad genau. Das heißt, man kann mit ihm Sous-Vide machen. Ich bin persönlich privat kein Freund von diesen Maschinen, aber wenn man so eine Maschine toll findet, dann hat man mittlerweile eine gute Auswahl. Dann haben wir tolle Staubsauger, auch von Miele neuer, aber auch von AEG. Bosch hat nochmal ein Update geliefert. Also wenn man was für einen Haushalt oder für die Küche sucht, findet man eigentlich immer was Neues. Es gibt natürlich auch Updates, aber es gibt auch immer wieder neue Geräte.
Du hast ja jetzt schon viel mehr als vier Sachen gesandt. Aber sei es drum, bleiben wir sozusagen bei den Produktkategorien. Du hast noch einen Trend erwähnt in deiner Berichterstattung, diese Side-by-Side-Kühlschränke erleben einen großen Siegeszug in deutschen Küchen.
Bei LG ist es immer so, wenn man da durch die Halle läuft, sind die sehr prominent, auch weil sie Marktführer sind in Deutschland. Ich habe die Küche nicht für einen Side-by-Side-Kühlschrank, aber wenn man sie hat, sind die Dinger schon praktisch, sind einfach groß. Es gibt eine Hälfte für Gefrieren, eine Hälfte für Kühlen, dann natürlich die obligatorische Eismaschine. Und LG hat so verrückte Sachen wie, man klopft gegen eine Scheibe und dann geht das Licht im Kühlschrank an, man guckt rein, ohne ihn zu öffnen. Sieht freaky aus, kann aber praktisch sein. Oder man kann zum Beispiel eine kleine Tür öffnen, wo dann das Bier steht und erst dahinter kommt quasi der Kühlschrank, dadurch spart man Energie. LG hat auch Waschmaschinen, wo man zwei Waschtrommeln hat, eine kleine und eine größere, ja.
LG ist eine koreanische Firma. Hast du von diesem Kühlschrank ungefähr den Preis im Kopf?
So das geht grob? So, ja, geht schon bis zu 4.000 Euro und startet, glaube ich, bei 3 oder es ist schon teuer.
Und aber ist damit in der Preisregion wie die von dir eingangs erwähnte Dunstabzugshaube?
Genau.
Wem war die? Von Miele?
Von Miele. Man geht schon immer mit einem Lachen und mit einem weinenden Auge aus von den Ständen weg, weil man weiß, dass man sich eigentlich diese Sachen nicht leisten kann, weil die schon immer mehrere tausend Euro kosten. Aber man muss sagen, wenn man zum Beispiel bei Samsung guckt, da wird es ein bisschen günstiger. Die haben so einen Dual-Cook, also einen Backofen mit zwei Ebenen, in dem man gleichzeitig unten den Fisch und oben das Fleisch garen kann. Das geht dann Richtung 1.000 Euro oder sowas. Also man hat nicht nur diese Premium-Produkte.
Okay. Jetzt ist diese Messe ja eine, die, du hast schon gesagt, bedeutend und in vielen Bereichen auch aufgestellt. Ist sie denn eine, auf der wirklich sehr große Innovationen gezeigt werden oder gezeigt wurden dieses Jahr oder in der vor allen Dingen Verbesserungen, so kleinere Verbesserungen von Bestehendem gezeigt wurde? Weil natürlich, du sagst jetzt Kühlschränke, Backofen und so weiter, klar, das ist, gibt es dann neue Features dran, aber es sind immer noch Backofen und Kühlschränke und sowas richtig, ist ja auch was richtig Revolutionäres oder ist es sozusagen das, worin wir Deutschen traditionell ganz gut sind, die Weltmeister im inkrementellen Verbessern, aber wir machen dort nichts, was dann Schlagzeilen schlägt, weil sowas noch nie gesehen wurde.
Es ist so, dass zum Beispiel Samsung seine Innovation auf der CES im Januar zeigt. Mhm. Das heißt, die 8K-Fernseher zum Beispiel, die kommen dann nach Berlin. Die kennt man schon, wenn man in Las Vegas war. Aber andere, zum Beispiel deutsche Firmen, gerade Miele, Bosch, AEG, die zeigen schon ihre neuen Produkte auf der IFA. Okay. Und auch Sony. Bei Sony ist es so, dass auch das Line-Up von Sony eigentlich auf der CES gezeigt wird. Aber die packen dann gerade im Audiobereich echt verrückte Sachen zum Teil aus. Die gönnen sich so eine High-End-Abteilung, wo auch einige tausend Euro fällig werden, aber es sind sehr innovative Sachen und es macht auch immer Spaß. Die lassen dann auch die Entwickler einfliegen von diesen Geräten und das sind dann wirklich, da ist man ganz nah dran. Das sieht man das erste Mal auf der Messe und es ist sehr unterschiedlich, aber es gibt sowohl Updates als auch Innovation.
Jetzt hast du schon zum Beispiel von LG gesprochen, von Samsung auch, Huawei war auch präsent dort. Wenn du das über die Jahre, die du das ja jetzt schon verfolgst, dir ansiehst, hat da gefühlt dann sehr deutlich eigentlich der Anteil der asiatischen Hersteller zugenommen oder die Präsenz? Oder halten die Deutschen da gut mit und welche Rolle spielen die Amerikaner dort?
Es gibt so ein paar Hallen, wo man sehr viele chinesische Hersteller sieht, Unbekannte, die auch gerne kopieren. Mhm. Wenn man die weglässt, hat man, glaube ich, immer die gleichen Größen, also Samsung, okay, LG, Sony, bei den Deutschen Miele, Bosch, AEG und so weiter. Haier hat eine sehr große Halle.
Haier ist auch chinesisch, ne?
Genau, da verschiebt sich nicht so viel. Das sind auch so Standardbesuche. Die SEB Group hat ein eigenes Häuschen. Das bleibt schon relativ gleich die letzten Jahre. Und diese unbekannten chinesischen Hersteller kann man eigentlich ignorieren, beziehungsweise fallen die nicht so auf, weil sie in einer Extrahalle sind. Und wer natürlich so ein bisschen präsenter wird von Jahr zu Jahr ist Huawei, auch weil der Richard Yu immer eine Keynote hält und die sind da auch sehr deutlich zu sehen.
Werden natürlich wegen ihrer Handys im Moment besonders beachtet und wegen dieses Streits mit Google und den Amerikanern und den Apps und so. Ne?
Es ist immer eine Keynote angekündigt. Letztlich ist es eine PK von Huawei, wo der neue Prozessor vorgestellt wird. Aber das ist natürlich auch schon eine starke Konkurrenz zu Qualcomm. Aber natürlich läuft dann die Huawei-Präsenz über die Smartphone-Sparte.
Sag mal, die komplette Wäscheanlage, Waschmaschine, Trockner, wo dann auch alles gebügelt rauskommt, das ist aber noch nicht da. Das wäre so eine Innovation, auf die ich auch mal warten würde, tendenziell.
Wäschetrockner haben wir ja schon länger.
Ja, genau, ich weiß. Aber so, wo es wirklich gebügelt raus ist, dass das direkt in den Schrank, dass du im Idealfall noch ein Roboter da hingeht und das in den Schrank räumt.
Es gab, glaube ich, letztes Jahr auf der Showstoppers so ein Gerät oder ich habe ein Video gesehen, das in der Tat T-Shirts zusammenfaltet. Aber ich glaube, wie auch in der Küche, man kann auch einiges selbst machen. Es reicht, wenn man Wäsche Trockner hat oder vielleicht sogar nur eine Waschmaschine.
Sag mal, du hast ja schon so ein paar Fernseher erwähnt, ohne jetzt auf einzelne Modelle eingehen zu wollen, verändert sich ja die Art und Weise, wie man Fernsehen schaut, also genauer, woher die Inhalte kommen, die man darauf sieht, im Moment radikal. Diese Streaming-Szene ist inzwischen nach meinem Gefühl in einer jungen Generation sowieso bedeutender als das normale lineare Fernsehen. Und da kommt auch immer wieder neue Konkurrenz. Und das Allerjüngste ist ja jetzt, es gab ja nicht nur die IFA, sondern auch eine große Apple-Veranstaltung, wo die iPhones gar nicht das Wichtigste waren. Also klar, Updates und so hatte man erwartet, sondern Augenbrauen haben die Menschen hochgezogen bei den Ankündigungen rund um Apple TV Plus, so heißt das bei denen ja. Da hat der Tim Cook, der Vorstandsvorsitzende von Apple, nämlich gesagt, das ist auf allen neuen Apple-Geräten im ersten Jahr erstmal kostenlos und kostet dann ansonsten $4.99, von Euro war noch nicht die Rede.
Der Euro steht auch schon fest,
okay. 4,99 €. Auch dasselbe in grün, also 4,99 € in Europa. Und das ist ja eine Kampfansage für Netflix und Co. Ne?
Es ist eine Kampfansage. Der Preis ist ungefähr die Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte als ein Netflix-Abo. Allerdings, wenn man Amazon Prime umrechnet, ist man bei 5,75 €. Das ist in der Nähe. Ist eine Kampfansage auf jeden Fall. Und es ist was scheinbar Exklusives, weil Apple sagt, sie werden in dieser Datenbank, in diesem Streamingdienst nur Originals haben. Das heißt, Serien und Filme, die speziell für Apple gedreht wurden. Das unterscheidet das Angebot eigentlich von allen anderen. Bei Netflix, Amazon hat man auch Originals, aber man hat natürlich auch sehr viele Filmserien von anderen. Und man muss gucken, wie sich der Markt irgendwie so entwickelt. Das Spannende an der Geschichte ist auch, dass diese Apple TV Plus App auf Samsung
Fernsehen. Kommt das TV Plus eigentlich, weil FATS Plus so erfolgreich ist?
Ich denke, dass Apple das bei uns abgeguckt hat.
Genau, aus und F Plus wird
genau, TV und Disney, Plus. Und Disney eigentlich auch. Disney Plus gibt es ja auch. Ja. Aber das Spannende ist, dass sich Apple löst von seinen Geräten. Samsung hat auf der IFA, glaube ich, angekündigt, dass die Apple TV Plus App auf Samsung-Fernsehen installiert sein wird. Das heißt, ich kann das Programm auch auf einem Samsung-Fernseher nutzen. Und das ist eigentlich so der neue Trend. Und in dem Zusammenhang hat auch Amazon die IFA genutzt, um seine neuen Fernseher vorzustellen. Die haben sich von gründlich quasi einen Fernseher bauen lassen, der als Amazon Fire TV-Fernseher durchgeht.
Aber da eigentlich ein Grundig-Fernseher ist.
Eigentlich ein Grundig-Fernseher, ein OLED, eigentlich ganz, ganz schickes Teil. Der Punkt ist da, dass Amazon lockt dann die Leute mit der Fire TV-Oberfläche. Ich schalte das Gerät an und sehe quasi das, was ich sehe, wenn ich zu Hause diese Streaming-Box benutze. Aber auch da habe ich Apps, mit denen ich auf Inhalte von Netflix und anderen zugreifen kann. Es ist so ein bisschen ein Moment, einerseits eine Öffnung, dass man unabhängig von Geräten die ganzen Dienste nutzen kann und andererseits aber auch, wie bei Amazon, der Weg zu eigenen Produkten. Aber hinter all dem steht eigentlich bei Amazon, dass sie Alexa vorantreiben wollen, weil man die Fernseher dann auch zum Beispiel aus dem Standby schon mit Sprachsteuerung holen kann.
Da kommt ja einiges zusammen. Ne? Angenommen, ich bin jetzt auch noch Sport interessiert, dann passiert in Deutschland Folgendes. Dann habe ich natürlich sowieso erstmal die Öffentlich-Rechtlichen zu bezahlen. Das kostet ja auch schon ein bisschen was. Dann habe ich ein Sky-Fußball-Abo. Dann habe ich wahrscheinlich noch ein Zone-Abo. Dann möglicherweise finde ich Borussia Dortmunds ganz spannend und denke, naja, jetzt komme ich an Amazon Prime nicht mehr drum rum. Ja, und deswegen, weil die gerade diese Originalserie Inside Borussia Dortmund haben, also Amazon Prime. Und dann, naja, also das, was Apple da so produziert, die Trailer, die Schauspieler, vielleicht interessiert mich das dann fünf, also da kommen ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf addiert, aber ich bin ganz locker, vermute ich mal, bei 100 Euro. Allein nur dafür kommt der Internetanschluss natürlich sowieso als Grundlast noch dazu. Mhm. Also da entsteht aus dem Nichts ein völlig neuer Ausgabenbereich.
Ich kann's nur kann noch eins draufpacken. Am besten kaufst du dir auch noch
F+. Das ist ja total günstig im Vergleich zu
allen. Ja. Nee, du machst noch ein Abo bei Waipu oder bei Zattoo. Das heißt, du kannst dann die normalen Fernsehkanäle über eine App gucken. Du bist völlig unabhängig von Kabel oder Satellit. Das heißt, du hast zu Hause dann deinen Fernseher als Zentrale oder deine Streaming-Box und guckst über die Apps quasi alles. Also die ganzen verschiedenen Streaming-Dienste plus die Kanäle. Das konnte man bei deinem Amazon-Fernseher sich auch ganz gut angucken. Das ist die Zukunft. Die 100 Euro, die muss man einkalkulieren. Deswegen könnte es auch sein, dass wenn Apple jetzt auf den Markt kommt, das gar kein Angriff ist auf Netflix, sondern eine Ergänzung zu Netflix. Dass man sich vielleicht dann 2 oder 3 Dienste gönnt.
Klar. Das wiederum, glaube ich, langfristig eigentlich nicht, dass es sich so einpegeln wird, dass sich also ganz verschiedene Angebote, ja, aber dann, dass man 2 oder 3, die dann doch irgendwie
warte, bis deine Kinder im Teenager-Alter sind.
Wie soll ich sagen, die so eine Art Mainstream-Angebote machen, also so Serien, die halt ein breites Publikum ansprechen. Sport wäre jetzt was anderes, wenn du zum Beispiel Sport dazu kaufen willst, aber dass wirklich Leute Netflix, Amazon, Apple und wen wir ja vergessen haben, Disney, also zumindest prominent, Disney sich alle 4 kaufen, weil es da ja dann doch Überschneidung gibt, auch in den Geschmäckern. Und dann, wenn ich was Zweites noch anfügen darf zu Apple und der Sache Kampfpreis, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ist es wirklich ein Kampfpreis, $4,99? Denn genau genommen bieten die ja eigentlich gar nicht so viel an, oder? Ist eigentlich das Angebot, was zumindest jetzt zu Beginn Apple da hat, ist doch im Vergleich zu den anderen ein Witz.
Es ist ein Witz, und deswegen ist es nur dann Kampfpreis, wenn der Preis die nächsten 5 Jahre gehalten wird.
Genau, und dann kommt was dazu, weil so, ich meine, du hast $4,99 und kannst wirklich einen Bruchteil von dem sehen, was du bei anderen sehen kannst.
Man kann einen Bruchteil sehen.
Außer es sind die Serien, die man sehen muss.
Ja.
Aber man ist relativ schnell durch. Ja. Also die bieten im Moment 4 Serien und 5 Filme an, ja, und so ein Chunky, der ist da... Ist der
da guckt ja 2 Abende, da ist das Thema gegessen.
Da ist ja der Kasten Bier noch nicht alle. Und dann habe ich schon alle Apple Originals gesehen. Ja, aber sie
kein
haben
Star Wars, kein Marvel, du hast ja die ganzen richtigen großen
und
Filme.
Und Breaking Bad. Breaking Bad gucke ich
halt wirklich richtig etabliert, die hast du alle gar nicht. Und es gibt jetzt einen... Also ich habe auch den Trailer zu Sie gesehen, das ist ja diese eine Serie, die sie da bewerben. Das ist schon nett und auch so ein bisschen... Also, es wirkt schon ganz cool, aber so richtig super innovativ, ganz ehrlich gesagt, wirkt es jetzt auch nicht auf mich, ne, wenn ich das sehe.
Es gibt quasi, das hatte ich mir auch gestern nach der Keynote überlegt, es gibt so ein Argument, das ich nicht verstehe. Sie locken mit, es ist der einzige Streamingdienst, der Originals, nur Originals anbietet. Wenn man sich die Originals bei Netflix anguckt und bei Amazon, sind das nicht immer die besten Serien und Filme.
Ja.
Das heißt, das Beste kommt eigentlich von anderen Produzenten.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie Apple es schaffen will, dass die ganzen Originals immer die besten Filme und Serien werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich natürlich zu Netflix und zu Amazon, weil ich umsonst dann viel bekannte Filme gucken kann und Serien und eine riesige Auswahl habe. Und es ist in der Tat noch...
Das ist halt eben die Auswahl. Und du hast wirklich, wenn du Hollywood sehen willst, und ich meine, viele gucken Fernsehen, weil sie Hollywood auch sehen wollen, einfach, ja, das ist, ja, zumindest wird es eine ganze Latte Geld kosten, die Apple wird bezahlen müssen, um da auf ein substanzielles Angebot zu kommen, und
das ist bestimmt so. Und deswegen denke ich auch, der Preis wird eine Weile so bleiben. Die müssen sich in den Markt reinkaufen, und bei Apple Music hat man ja gesehen, also die anderen müssen jetzt auch nicht zittern, Spotify und Co. gibt es ja auch noch.
Genau, und die haben gerade mal knapp die Hälfte oder etwas über die Hälfte der Abonnenten von Spotify, Apple Music. Also das hat so richtig, aber vielleicht wollten sie auch einfach nur auf den Markt und das ergänzen. Mhm. Also es muss ja nicht immer sein, dass man den anderen vom Markt verdrängt.
Bei der Aufzählung hatte ich eben übrigens gerade diesen ganzen Musik-Abo-Kram noch vergessen. Das kommt ja auch noch dazu.
Und natürlich das F-Plus-Abo.
Nee, für 2,95 Euro die Woche. Aber wir wollen damit nicht nerven. Obwohl es ist ein Problem. Egal.
Naja,
also
es ist schon
jedenfalls, also diese ganze die Dienstleistung rund um diese Hardware wird bei allen immer wichtiger, das muss man schon auch sagen, ne? Also dann habe ich noch ein Cloud-Abo und so weiter und so weiter.
Und man hat auch auf Herstellerseite, also Hardware-Herstellerseite, Unternehmen wie Samsung, die daran denken und ihren Smart-TV-Bereich entsprechend aufbereiten. Und ich kann mittlerweile auf dem Samsung-Fernseher, Amazon gucken, Apple, Netflix und so weiter. Und das ist
alles
ein Punkt.
Vorinstalliert, ja.
Ich habe ein Kabel, es ist sehr praktisch, und das ist wirklich ein Punkt. Und den hat, glaube ich, Amazon auch gesehen mit seinem Fire TV. Wenn die jetzt auch Apple einbinden, ist es ähnlich attraktiv, einfach dann auch noch über Sprache die Apps auszusuchen und alles übers Internet zu gucken. Und deswegen braucht man eigentlich irgendwann keinen Kabel- oder Satellitenanschluss mehr.
Die Kehrseite davon sozusagen, Marco, du hast ja die ganze Apple-Präsentation jetzt verfolgt, auch in dieser Woche, die da gekommen ist, ist, warum Apple das ja macht, mehr auf Services setzt, ist, dass das iPhone zwar weiterhin dem Konzern viel Gewinn einbringt, aber daran hat auch diese Präsentation nichts geändert, seinen Zenit offenkundig überschritten zu haben scheint.
Im Vergleich zu früheren Keynotes, ist es so, also es ist ein nettes Gerät, das iPhone 11 und iPhone 11 Pro, aber auch nicht mehr, wie ich finde. Es ist hübsch, es hat eine ganz gute Kamera, aber das haben die anderen auch. Und früher hat man die Keynote geguckt und dachte, ups, jetzt müssen die anderen aber jetzt mal gucken und nachziehen, und jetzt eilt Apple wieder davon. Ich finde, dass das nicht so ist. Man muss sich natürlich die Kamera jetzt angucken, die Qualität der Bilder, aber es fehlt so dieser Überraschungseffekt oder dieser Effekt, wow, jetzt gibt's halt nur das eine iPhone, das alles super bestens kann. Dazu ist die Konkurrenz zu stark. Und,
wollte ich gerade sagen, aber ich habe auch den Eindruck, wenn ich dich lese da und andere hardware-seitig, spielt die Musik halt in Asien mittlerweile. Wirklich ganz high-end.
Das sind
so solide Geräte, aber auch die ersten faltbaren Telefone, die jetzt probiert werden. Wir werden sehen, wie die dann durchschlagen oder nicht. Ja, nur, aber es ist ja zumindest auch mal ein Risiko. Ne? Ist ja nicht so schlecht, wenn ein Unternehmen auch ab und zu mal ein Risiko eingeht und was Neues wagt.
Ja, gut, Apple hat eigentlich immer versucht, so lange zu warten, bis das Ganze dann auch wirklich richtig überzeugt. Das hatte eigentlich immer zu. Die waren auch nicht die Ersten, die ein Tablet auf den Markt gebracht haben. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Nur heute, wenn du es siehst, so besonders innovativ ausprobiert und dann unzugleicher preislich auch oft viel günstiger ist, da ist.
Früher war eine iPhone-Kamera eine Referenz. Man hat das iPhone genommen und wenn man Smartphones getestet hat und die Kamera, hat man die iPhone-Kamera als Referenz genommen.
Könnte aber beim Pro wieder so sein, oder nicht?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube nicht. Kann man nicht vorstellen, dass die an Huawei vorbeiziehen. Dann ist das Note 10 Plus von Samsung gerade auf Platz 1 bei diesen DxO-Markt-Tests, von dem kann man halten, was man will, aber die sind alle weit vorne und man muss gucken, wie die Kamera ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so stark vorbeizieht an den anderen. Und es gibt einen großen Vergleichstest der CT, der ist vor ein paar Wochen erschienen. Die haben die großen Flaggschiffe miteinander bezüglich Kamera verglichen und da war das iPhone eigentlich nicht vorne dabei. Kann sein, dass es
war jetzt natürlich noch das Vorgängermodell.
Kann sein, aber wir haben nächste Woche das Mate 30 von Huawei. Wir haben das Pixel 4 im Oktober. Das schreibt
in
nicht
in der Redaktion, nur, meinst du, zum Testen?
Auch auf dem Markt irgendwann. Und ich bin nicht der Einzige, der letztes Jahr geschrieben hat beim Pixel, dass es die beste Kamera. Das hat man sehr oft gelesen und die haben sicherlich nicht geschlafen. Die werden jetzt noch weitere Optiken verbauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Pixel nicht mithalten kann.
Vermutlich hast du in allen Punkten recht, aber eine Frage sei doch noch gestattet. In der Keynote war ein größerer Schwerpunkt neben der Kamera, da ging es um den Prozessor. Und zwar um die Rechengeschwindigkeit dieses neuen Prozessors. Und da wurden Benchmarks an die Wand geworfen, die jetzt vergleichbare, auch von dir gerade eben erwähnte Geräte deutlich abhängen. Möglicherweise hat Apple da ja dann doch einen Vorsprung.
Ja, aber wem nutzt die Benchmark bzw. die Geschwindigkeit? Es nutzt all denen, die auf den Geräten zocken. Mhm. Wenn ich nicht spiele auf einem Smartphone, dann bemerke ich nicht, dann brauche ich auch nicht den neuesten Qualcomm 855 oder sowas. Das merke ich nicht im Öffnen von Apps oder beim Surfen. Das merke ich, wenn ich spiele oder irgendwelche Grafikprogramme bediene. Und wenn ich das nicht mache, dann merke ich die Geschwindigkeit nicht. Und vielleicht könnte es auch deswegen sein, dass Apple so viele Spiele immer zeigt auf der Keynote.
Weil sie da einen Vorteil haben. Okay.
Gegenüber den anderen. Ja. Gut. Ja, was einmal mehr ja aufgefallen ist, als wir jetzt das besprochen haben, sowohl Streaming als auch den Smartphone-Markt jetzt auch in einer sehr großen Geschwindigkeit mal fast komplett durchgegangen sind, ist die deutschen / europäischen Herstelleranbieter, die fehlen da nach wie vor, zumindest mit die irgendwie gewichtig da sind. Wenn wir da von da nochmal zurückgehen zur IFA und dann das ganz breite Panorama uns betrachten an Consumer Electronic und sagen, okay, Streaming, Handy ist ein Bereich, ein ganz zentraler, ein sehr wichtiger, ja, und wo ist denn aus deiner Sicht, Marco, da auch künftig noch der Platz, in dem Deutschland da reüssieren kann und weiter erfolgreich sein kann, wenn man mal jetzt nicht sozusagen daran denkt, zu versuchen, andere zu kopieren oder nachzuahmen, was die machen, sondern wo wirklich Deutschland weiterhin auch seine Rolle spielen kann.
Also wenn ich mir die IFA angucke, dann würde ich sagen, das ist nur im Bereich der weißen Ware. Da gibt es die klassischen Firmen, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Die verkaufen sehr gut in Amerika. Die lieben solche Küchen. Da sind wir auch vorne dabei. Da würde ich auch sagen, da müssen die, also oder das sehen die Koreaner zum Beispiel selbst, dass es sehr schwierig ist, auf dem Markt zum Beispiel für Waschmaschinen irgendwie Fuß zu fassen. Was, glaube ich, auch einfach an der Qualität der Marktführer liegt, die seit Jahrzehnten verkaufen. Aber auf dem Smartphone-Markt oder Fernsehmarkt sehe ich da keine Chance mehr für deutsche Hersteller irgendwie Wir haben noch Traditionsunternehmen, die immer wieder genannt werden, wie Metz oder Grundig, aber die sind ja nicht mehr deutsch, die sind ja dann in türkischer oder chinesischer Hand. Auch im Audiobereich ist es schwierig. Wir haben so ein paar High-End-Firmen aus Deutschland, aber das sieht nicht gut aus.
Das heißt, wir brauchen weiterhin die besten Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschränke. Und
wir haben die Autos noch.
Ja. Also
wir haben schon einige.
Genau, natürlich, wenn du weitergehst.
Also bei den Autos, das dürfen wir echt nicht versemmeln, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Auf jeden Fall werden wir werden so schnell nicht ein Smartphone oder sowas sehen, dass irgendwo aus Deutschland kommt. Da ist die Struktur auch nicht da und die Innovation. Und man muss, wenn man auch weiß, wie viele Leute zum Beispiel bei Huawei in der Forschung sitzen, die kriegen wir gar nicht zusammen hier. Auch nicht für den Preis, für den die dann das tun. Und
dein Fazit unter die diesjährige IFA? Du gehst nächstes Jahr ja sicherlich wieder hin.
Natürlich.
Die gibt es ja auch wieder.
Die ist auch eine Messe, die wollte ich gerade sagen, die es auch mit Sicherheit wieder geben wird.
Also man muss wirklich sagen, wenn jemand mal hingehen will, geht durch die Hallen der weißen Ware. Es gibt auch Kollegen, die immer neidisch sind, dass ich auch weiße Ware besprechen darf. Aber so diese Küchengeräte sich anzugucken und auszuprobieren, ist einfach, das macht Spaß. Und wenn man gerne kocht, dann gibt es wunderbare Kochfelder und das ist so für mich immer das Highlight. Und natürlich auch sowas wie 8K-Fernseher oder The Wall von Samsung. Das ist eine riesen Wand mit ganz fein aufgelöst. Man steht davor und staunt, weiß aber auch, das wird nie zu Hause bei mir ankommen. Aber es gibt schon viele schöne Sachen zu sehen, auch im Audiobereich. Aber wie gesagt, so weiße Ware ist so mein Lieblingsbereich.
Ja, vielen Dank, lieber Marco, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir informieren Sie natürlich kontinuierlich über die wichtigsten Trends, nicht nur auf diesen Gebieten, sondern auch in allen anderen, die mit Digitalisierung und Technik zu tun haben, auch auf allen Kanälen der FAZ, auf unserem F-Plus-Abo, auf das wir Sie ja schon mehrfach hingewiesen haben, dann in unserer Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ja auch ist, auf FAZNET und in unseren Printprodukten der Tageszeitung, der Sonntagszeitung und der FAZ-Woche. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Zeit, bis nächstes Mal. Ciao.